Seit einiger Zeit laufen die Verhandlungen über ein Freihandelsabkommen mit dem Namen TTIP zwischen der Europäischen Union und den USA. Bis jetzt ist nur wenig über konkrete Themen und etwaige Ergebnisse in den Medien publik geworden, da alles hinter verschlossenen Türen stattfindet. Viele Nichtregierungsorganisationen schlagen Alarm, dass Standards im Umwelt- und Verbraucherschutz zugunsten multinationaler Konzerne aufgeweicht werden könnten. Um dieses Thema mal näher zu beleuchten, haben wir uns einen Experten ans Telefon geholt, den Herrn Beer vom Umweltinstitut München. Bevor wir in die Problematik einsteigen, wollen wir mal kurz klären, was das Umweltinstitut München ist.
Ja, guten Tag, mein Name ist Karl Beer. Ich bin Referent für Agrarpolitik im Umweltinstitut in München. Das Umweltinstitut in München ist eine Nichtregierungsorganisation, die von einem Verein getragen wird und von Spenden und Fördermitgliedern lebt. Und wir versuchen vor allem umweltrelevante und verbraucherrelevante Erkenntnisse so runterzubrechen, dass viele Leute es verstehen können.
Herr Beer, worum geht es bei diesem Handelsabkommen konkret und wofür steht eigentlich TTIP?
Es handelt sich beim TTIP um das Transatlantic Investment and Trade Partnership, also ein Freihandelsabkommen. Und da geht es ganz, ganz, ganz stark nicht nur darum, so wie in klassischen Freihandelsabkommen Zölle abzubauen, sondern auch nicht-tarifäre Handelshemmnisse. Nicht-tarifäre Handelshemmnisse können alles sein, was irgendwie den Handel beeinflusst an unterschiedlichen Regulierungen zwischen zwei Staaten. Also wenn zum Beispiel der Verbraucherschutz, der Umweltschutz, das Arbeitsrecht in unterschiedlichen Staaten unterschiedlich geregelt ist, dann kann es dabei zu Bürokratie, Kosten und Zugangshürden auf den Märkten kommen. Das bezeichnet man als nicht-tarifären Handelshemmnisse. Und deswegen sehen wir eine große Gefahr, dass durch den Abschluss des TTIP viele Verbraucherschutz- und Umweltschutzstandards in Europa, aber auch in den USA unter die Räder kommen, weil sie eben als Handelshemmnisse angesehen werden.
Das Umweltinstitut München hat jetzt eine Kampagne gegen das transatlantische Freihandelsabkommen gestartet. Was sind Ihre Kritikpunkte?
Also um das konkret zu machen, betrifft es zum Beispiel den Bereich Gentechnik und auch die Kennzeichnungspflicht von Gentechnik. Das betrifft die Prozessqualität im Lebensmittelbereich, also zum Beispiel die Frage, ob Wachstumshormone in der Mast eingesetzt werden dürfen, wenn man Fleisch produziert, oder ob Fleisch im Schlachthof geklort werden darf. Das betrifft aber auch mehrere Dinge, die sich in Bezug auf die Frage, wie Regulierungen gemacht werden, also auf die Demokratie beziehen, wenn es zum Beispiel zu einer regulatorischen Kooperation kommt, sprich, dass neue Gesetze, die gemacht werden auf europäischer Ebene, erst in Expertengremien vorbesprochen werden müssen, dann schafft es ein außerparlamentarisches Paradies für Lobbyisten und ist eine ernsthafte Gefahr für die Möglichkeiten der von uns gewählten Abgeordneten, Regeln zu machen, die uns auch nützen. Deswegen ist es nicht nur eine Gefahr für die Verbraucher selber, sondern auch eine Gefahr für die Demokratie. Und es wird, wenn das TTIP so kommt, wie es momentan verhandelt wird, dazu führen, dass große Konzerne wesentlich mehr Möglichkeiten haben, sich durchzusetzen, im Vergleich zu zum Beispiel Verbraucher- oder Umweltschutzinteressen.
Sie sprachen gerade von einer Gefährdung der Demokratie durch das Freihandelsabkommen. Eine Sache, die auch als besonders demokratiefeindlich von vielen Kritikern und Kritikerinnen eingestuft wurde, ist der Verhandlungspunkt, dass Konzernen die Möglichkeit eingeräumt werden soll, künftig Staaten verklagen zu können. Welche Konsequenzen würden sich daraus ergeben?
Ja, das ist massiv demokratiefeindlich. Es handelt sich dabei um Investitionsschutzklauseln, bei denen ausländische Investoren einen Staat verklagen können, wenn der Wert ihrer Investitionen sinkt. Also wenn sie argumentieren dann, dass es eine indirekte Enteignung wäre. Das ist ein großes Problem, weil damit viel Geld aus dem Staatssäckel auf die Konten großer Konzerne fließen kann und auch weil ich schon als Mitglied in der Regierung oder als Abgeordneter auch mitdenken muss, wenn es solche Klauseln gibt, dass wenn ich neue Gesetze mache, ich womöglich dafür vor solchen Schiedsgerichten verklagt werde. Und diese Schiedsgerichte sind ein total intransparenter, meistens ad hoc in Washington aufgesetzte Gremien von nicht professionellen Richtern, gegen die es keine Berufungsmöglichkeit gibt, die außerhalb von unserem staatlichen Rechtssystem stehen und deswegen total problematisch sind. Das ist aber nichts Neues. Das gibt es schon häufig und die EU und auch die USA haben solche Verträge schon mit vielen Entwicklungsländern gemacht. Das hat bloß bisher wenig Leute interessiert, weil zum Beispiel, wenn Ghana mit der EU ein solches Abkommen schließt, Ghana so eindeutig der schwächere Partner ist, dass es in Europa niemand mitkriegt. Für die Demokratie und die Situation der Leute in Ghana ist es genauso ein Problem.
Jetzt laufen ja aktuell die Verhandlungen zum TTIP. Warum bekommt man in den Medien eigentlich so wenig davon mit, welche konkreten Sachverhalte dort gerade auf der Agenda sind?
So ganz konkret kann ich da auch nur vermuten, weil sehr viel, was da läuft, geheim abläuft. Und die offizielle Begründung dafür, dass es geheim abläuft, ist, dass sich der eine Verhandlungspartner die EU nicht vom anderen, der USA, in die Karten schauen lassen will und umgekehrt. Aber de facto ist es auch so, dass die uns nicht mit in die Karten schauen lassen wollen, weil sie wissen, dass sie viele Dinge mit auf den Verhandlungstisch legen werden, die bei vielen Bürgern Opposition hervorrufen würden. Und die Geheimhaltung korrespondiert mit den Inhalten. Die Inhalte sind problematisch und deswegen wird es auch geheim gehalten. Zugang zu den Verhandlungen hat natürlich unsere Bundesregierung und zum gewissen Grade haben auch große Konzerne Zugang, weil sowohl auf europäischer als auch auf amerikanischer Seite eine ganze Menge von Lobbyverbänden der Industrie immer wieder eingebunden sind in das, was passiert.
Sie sagten gerade, dass Lobbyorganisationen der Industrie an den Verhandlungen beteiligt sind. Wie steht es eigentlich mit Nichtregierungsorganisationen aus dem Bereich Umwelt- und Verbraucherschutz? Sitzen die auch mit am Verhandlungstisch oder wurden die außen vor gelassen?
De facto sind die außen vor. Von den USA weiß ich das nicht ganz genau. In Europa ist es so, dass es kaum Konsultationen mit diesen Umweltschutz- oder Verbraucherschutzorganisationen gibt. Der Herr de Gucht, der Kommissar, der das Verhandlungsmandat ausführt, hat ein Gremium eingerichtet, in dem auch ein paar Vertreter von Umwelt- und Verbraucherschutzorganisationen mit drin sind. Aber was dieses Gremium genau macht und welchen Informationszugang die haben, ist völlig unklar. Wichtig ist, dass wir gerade alle nicht wissen, was eigentlich genau auf dem Verhandlungstisch liegt.
Wenn die Verhandlungen abgeschlossen sein werden, müssen die Ergebnisse dann noch durch die Parlamente der beteiligten Staaten bestätigt werden?
Sehr sicher wird das Europäische Parlament und der amerikanische Kongress am Ende darüber abstimmen können, ob auch der Bundestag und der Bundesrat bzw. alle anderen 27 Mitgliedstaaten mit ihren Parlamenten nochmal darüber abstimmen werden, ist davon abhängig, ob es am Ende ein gemischtes Abkommen ist oder ein Abkommen, das in alleiniger Zuständigkeit der EU liegt. Dass es ein alleiniges EU-Abkommen ist, ist sehr unwahrscheinlich, da das Abkommen ziemlich umfassend ist und höchstwahrscheinlich auch die Belange der Mitgliedstaaten mit berührt werden. Das heißt, wir haben dann nochmal über 30 Abstimmungen, bei denen es reicht, wenn nur eine negativ ausgeht, wo wir eine Chance haben, das Abkommen zu verhindern.
Also, wenn ich Sie richtig verstehe, kann das Freihandelsabkommen noch durch einzelne Staaten verhindert werden. Wie muss man sich das konkret vorstellen?
Muss ich das so vorstellen, dass die Gesamtverhandlungen am Ende ein Paket ergeben? Dieses Paket ist aus dem Kuhhandel zwischen der EU und den USA hervorgegangen und befindet sich in einem 1.000-2.000 Seiten langen juristischen Text. Diesen Text bekommen dann die Parlamente vorgelegt und dürfen dann dazu Ja oder Nein sagen. Und wenn nur ein Parlament eines europäischen Mitgliedstaats Nein sagt, dann müsste der ganze Komplex aufgedröselt werden und damit ist es de facto tot. Es ist aber so, dass doch der Druck auf gerade die südeuropäischen Staaten, sich so zu verhalten, wie sich auch die stärkeren europäischen Staaten verhalten haben, schon relativ groß sein wird. Es wird auf jeden Fall versucht werden, das durchzudrücken, aber wir werden da auch kräftig Gegendruck machen, sowohl über Bürgerinitiativen als auch über ein Lobbying bei den Parlamenten.
Wir haben jetzt viel über mögliche negative Aspekte des Freihandelsabkommens gesprochen. Anzumerken sind aber auch etwaige positive Aspekte. So kommen einige Wirtschaftsgutachten zu dem Schluss, dass durch das TTIP ein zusätzliches Wirtschaftswachstum generiert wird, das viele neue Arbeitsplätze schaffen soll. Was meinen Sie dazu?
Also man geht in der volkswirtschaftlichen Theorie davon aus, dass mehr Handel insgesamt Wirtschaftswachstum bringt. Da muss man sich jetzt die Gutachten sehr genau anschauen und so wie es aussieht, sind die Effekte, die auch die eher positiven Gutachten, wie zum Beispiel das, dass sich die EU-Kommission in London hat machen lassen, Vorhersagen sehr gering sind. Weil man sich diese Zahlen ja immer über die Jahre hinweg anschauen muss. Also wir werden erst viele Jahre nach dem Abschluss des Abkommens die ersten Effekte auf die Volkswirtschaften haben. Und wenn die Kommission davon spricht, dass in Deutschland so eine kleine fünfstellige Zahl Arbeitsplätze entstehen, neu entstehen zusätzlich in der Größenordnung 30.000, 50.000 Arbeitsplätze, da hat das Wetter teilweise mehr Einfluss auf den Arbeitsmarkt als das Freihandelsabkommen. Und das Zweite, was man sich anschauen muss, ist halt, wie die Verteilungseffekte davon sind. Also man kann davon ausgehen, dass in Deutschland die Effekte noch positiver sein werden als in den südeuropäischen Ländern, weil Deutschland eine sehr exportorientierte Wirtschaft hat. Insgesamt ist auch davon auszugehen, dass innerhalb der EU und global es dazu Verteilungseffekten kommen wird, die zu Ungunsten derer gehen werden, die sowieso schon wenig haben.
Kommen wir zur letzten Frage. Wer sich jetzt aktiv an den Protesten gegen das transatlantische Freihandelsabkommen beteiligen will, wie kann er oder sie das ganz praktisch umsetzen?
Es gibt von Seiten der Zivilgesellschaft sehr viele Aktivitäten gegen das TTIP. Wir sind da im Umweltinstitut München mit dabei und es kann jeder mal auf unsere Homepage kommen und unsere Unterschriftenaktionen mitmachen und unsere Flyer bestellen und seine Nachbarschaft informieren. Das, glaube ich, ist momentan sehr wichtig, dass man seine sein Umfeld darüber informiert, was da abgeht, weil eben, wie Sie schon gesagt haben, sehr wenig darüber berichtet wird, was eigentlich konkret auf dem Verhandlungstisch ist. Wir planen gerade, das ist noch nicht sicher, ob es funktioniert, auch eine europäische Bürgerinitiative zu starten. Das wird allerdings noch ein paar Monate dauern, bis wir soweit sind. Aber wenn das kommt, dann kann jeder auch wirklich aktiv da mitmachen, wo es einen konkreten Unterschied macht, ob man seinen Kaiser Wilhelm drunter setzt oder nicht.
Vielen Dank an Herrn Beer vom Umweltinstitut München.